Ich freue mich, bei euch sein zu dürfen. Ich bin nicht zum ersten Mal hier, aber vielleicht für den einen oder anderen doch ein neues Gesicht. Deshalb ganz kurz ein paar Sätze zu mir. Ich bin Nikolai Lohmann, gerne Nico, nachher per Du. Wir sind Geschwister im Glauben. Ansehen spielt für mich keine Rolle. Wir stehen vor Gott alle gleich. Ich freue mich, aus Altenkirchen zu kommen und ich bringe euch ganz, ganz liebe Grüße mit. Die soll ich ausdrücklich hier ausrichten und das mache ich hiermit. Eine Aufgabe erfüllt. Mein Soll ist getan, außer gleich noch die Predigt zu halten. Und ja, ein paar Sätze zu mir persönlich. Ich bin verheiratet, 2 Kinder, Alter 9 und 6 und freuen uns vielleicht bald ein drittes zu kriegen. Wir wissen es noch nicht, ob es Gott schenkt. Spannendes Leben. Ich bin seit 6 Jahren in der Gemeinde Pastor, habe bis zum letzten Jahr noch eine halbe Stelle gehabt dort und habe eine andere halbe Stelle mit dem Austeilen von Briefen und Paketen verbracht bei der Deutschen Post. Das hat dieses Jahr zum Glück ein Ende für mich gehabt und gefunden. Nach 8 Jahren durfte ich in der Gemeinde meine Stelle aufstocken und wir wohnen jetzt im Pastorenhaus, wo das die Umstände das gegeben haben, dass ich dann diese Arbeit beenden konnte und mich wirklich nur noch für Gemeinde mit vollem Herzen reinhängen kann. Es wurde schon im Vorfeld angekündigt, was das Thema ist, im Glauben zu wachsen. Wer glaubt, der wächst. Und es ist kein klassischer Text heute Morgen, der so das Wachstum beschreibt, aber dort finden wir sehr wichtige Prinzipien, die Paulus anspricht. Und wir haben tolle Lieder gesungen, die uns auch schon in verschiedenen Facetten dieses Thema nahegebracht haben. Als Pastor muss man immer wieder so seinen Schreibtisch aufräumen. Ich weiß nicht, ob ihr das aus anderen Berufen auch kennt, die im Büro arbeiten. Manchmal muss man so ein bisschen Ordnung schaffen. Und ich gehöre zu den Leuten, die machen das regelmäßig, aber manchmal sammelt sich da sowas auf dem Tisch. Und ich habe beim Sortieren neulich so von Zeitschriften, habe was ausgemistet, der Umzug stand auch an und wir wussten, okay, jetzt muss so langsam irgendwie Ordnung in die Bude, damit man nicht den ganzen Müll auch noch mitnimmt. Und ich habe beim Aufräumen in einem Schrank einen Umschlag gefunden und darin waren Passbilder von unserer Familie zu sehen. Und die habe ich rausgeholt, habe sie angeschaut und ich musste echt schmunzeln, denn dort waren auch Fotos von meinem Sohn drin, als er 1 Jahr alt war. Und das war so ein kleiner, putziger Junge mit so dicken, kleinen Bäckchen und das war so schön, ihn so nochmal vor Augen zu sehen, als er noch ganz, ganz klein war. Und als er von der Schule nach Hause kam, habe ich ihm auch dieses Foto gezeigt. Und ich fand es sehr amüsant zu sehen, wie er sich gesehen hat. So ein paar Jahre sind ja vergangen und ich hielt das Foto neben sein Gesicht und dachte, wow, es ist echt ein bisschen Zeit vergangen. Und mir kam dann der Gedanke, wow, er ist 9 Jahre alt. Und ich war in so in meine Gedanken vertieft, so in Erinnerung schwelgen, ja, wie man so schön sagt. Wie klein er war, was er so gemacht hat, was ihn ausgemacht hat und heute noch ausmacht. Und wie doch so klein dieser große Junge mittlerweile geworden ist. Er ist gewachsen, er hat dann Erfahrung gewonnen, er ist selbstständiger geworden und darf jetzt die Welt auch immer mehr entdecken und kennenlernen. Er geht mittlerweile in die 4. Klasse und wächst Tag für Tag heran. Und unsere Aufgabe als Eltern ist es ja, ihn für das Leben hier auf dieser Erde und auf das ewige Leben gut vorzubereiten. Ihm zu begleiten, ihm die Grenzen und Möglichkeiten aufzuzeigen und ihm vorzuleben, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Heute Morgen werden wir uns einen Text aus dem 1. Korintherbrief anschauen, der sich mit diesem Thema Wachstum beschäftigt. Der Brief hat uns letztes Jahr in der Gemeinde sehr stark beschäftigt, weil wir über ihn eine Predigtreihe hatten. Wir fingen vorne an und sind immer noch dabei, ihn auszulegen. Und es ist echt spannend und echt herausfordernd, weil Paulus dort sehr viele Themen anspricht, die auch für uns heute sehr relevant sind. Und in dem Text heute Morgen geht es darum, oder prinzipiell bei Paulus, auch im ganzen Korintherbrief geht es darum, dass wir erkennen, dass wir als Christen in unserem Leben einen Prozess durchmachen. Wir werden neu geboren als Christen, sagen wir. Wir bekommen ein neues Leben in Christus, wenn wir an ihn glauben. Wir sind dann sozusagen wie Babys, die im Glauben sind und im Glauben noch nicht viel wissen vielleicht und auch Gottes Wesen und seinen Plan noch nicht vielleicht ganz verstehen. Und Gottes Wunsch und Ziel ist es, dass wir wachsen, dass wir in unserem Leben vorankommen, dass wir lernen und zu reifen, zu geistlich reifen Menschen werden. Kurz vorher schreibt Paulus in dem Abschnitt, dass wir als Christen mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Das ist wichtig, warum ich das hier sage, weil der Paulus argumentiert ja immer nacheinander in so einem Brief. Und er führt auf, dass dieser Geist Gottes ist, der in uns lebt. Und er ist derjenige, der all das möglich macht, wovon Paulus hier schreibt. Er führt uns in Gottes Wahrheiten. Er zeigt uns, was wir tun und lassen sollen. Er gibt uns die Kraft, auch zu wachsen. Und das werden wir heute Morgen auch betrachten. Unser Wunsch als Ziel, so hat es mal formuliert heute Morgen jemand, dass wir uns ausstrecken wollen nach Jesus, dass wir in diesem Geist leben wollen, dass wir nicht das alleine tun, sondern der Geist Gottes mit uns. Er zwingt es uns nicht. Er ist nicht derjenige, der in unser Leben hineinbricht und sagt, so, jetzt räumen wir mal auf und machen. Nein, Gott macht das, dass wir auch mit ihm gemeinsam arbeiten, dass wir als seine Nachfolger Jesus ähnlicher werden. Aber es kann auch passieren, und das ist eine traurige Wahrheit, von der Paulus auch spricht, dass Menschen im Glauben nicht wachsen, dass sie stehen bleiben. Und das darf es im Glauben eigentlich nicht geben. Es darf keine geistlichen Babys geben. Und welche Ursachen es hat und wie man dieses Problem lösen kann und was sich Gott wünscht, auch heute Morgen in dem Text, möchte ich mit uns lesen. 1. Korinther 3, Verse 1 bis 9. Ich habe einen Bibeltext mitgebracht, ihr könnt gerne mitlesen, aber ich hoffe, ihr habt auch eine eigene Bibel dabei und könnt sie gerne aufschlagen und mitlesen. 1. Korinther 3, Verse 1 bis 9. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen, Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen. Denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Anhand von drei Schwerpunkten möchte ich diesen Text mit euch gemeinsam anschauen. Erstens, die alte Art des Menschen. Zweitens, die neue Art des Jüngers. Und drittens, schauen wir uns die Gottesart an. Kommen wir zum ersten Gedanken, die alte Art des Menschen. Paulus knüpft hier diesen Abschnitt an den vorherigen Gedanken an. Er hat soeben davon gesprochen, was ich schon vorhin gesagt habe, dass geistliche Menschen den Geist Gottes haben. Es bedeutet, dass derjenige, der glaubt, Gott erkennt. Und durch diesen Geist dürfen wir Gottes Wesen und seinen Plan immer mehr kennenlernen, darin forschen. Denn wer glaubt, der beschäftigt sich mit Gott. Er denkt weiter, er will vorankommen. Und dieses Denken, von dem Paulus hier spricht, geht weit über das Menschliche und Sterbliche hinaus. Gottes Geist verändert unser Denken und unser Handeln. Und er möchte, dass wir in das Bild Jesu verwandelt werden, wie es sich Gott von Anfang an eigentlich gedacht hat. Und wir sollen nicht mehr nach den weltlichen Prinzipien leben, sondern nach Gottes Prinzipien. Denn wer glaubt, denkt und lebt auch anders. Doch davon sieht Paulus nicht viel in der Gemeinde in Korinth. Er weiß, dass die Christen zwar dort den Heiligen Geist haben und dass sie wiedergeborene Menschen sind, dass sie Gottes Gnade erfahren haben und an Jesus glauben und ihm nachfolgen. Allerdings verhalten sie sich nicht so. Sie sind noch ziemlich am Anfang, obwohl sie schon viel weiter sein sollten. Und die Ursache dafür ist, wie Paulus es im Text schreibt, der geistliche Stillstand in ihrem Leben. Denn wer glaubt, der wächst. Doch woran liegt es, dass die Christen in Korinth und auch heutzutage Menschen im Glauben nicht wachsen? Ich glaube, wenn man den Korintherbrief auch auseinandernimmt und sich den Problemen stellt, die Paulus dort anspricht, liegt darin, dass wir Menschen ein Grundproblem haben, dass wir eine sehr falsche Selbsteinschätzung haben. Immer wieder. Mit diesem Bild soll das deutlich werden. Erfolg ist nicht immer das, was du siehst. Dieses Bild beschreibt ziemlich gut, meiner Meinung nach, wie menschlich wir denken. Oft sehen wir nur das, was vor Augen ist. Wir rühmen und geben mit etwas an, was eigentlich gar nicht ist oder was sogar falsch ist. Diese sollte bei geistlichen Menschen nicht so sein. Und dass da überhaupt etwas wächst, ist auch nicht unser Verdienst oder von irgendeinem anderen Menschen. Das werden wir heute noch genauer anschauen. Geistliche Menschen beurteilen und denken anders. Sie sehen die Dinge anders und sie handeln anders. Die Korinther haben all diese Dinge vermissen lassen. Ihnen war das, was über der Erde zu sehen war, ganz, ganz wichtig. Ihr Status, ihr Ansehen, ihr Wirken nach außen, so tun als ob. Sie haben wenig Urteilsvermögen gehabt. Ihr Denken und Handeln waren immer noch sehr, sehr weltlich. Und das war dadurch sichtbar, wie Paulus das in dem Text anspricht, die Rivalitäten und Streit untereinander. Sie bildeten Grüppchen um ihre Lieblingslehrer. Ich kann das jetzt schon ausmachen, weil da kommt nichts mehr. Sie bildeten Grüppchen um ihre Lieblingsmänner, Lehrer. Sie lebten nach den weltlichen Maßstäben, anstatt sich von Gottes Geist leiten zu lassen. Sie sind zwar alle durch sie zum Glauben an Jesus gekommen, aber dann sind sie stehen geblieben. Sie sind noch geistliche Babys. Es ist ein sehr einprägsames und trotzdem so einfaches Bild, das Paulus hier verwendet. Es liegt auf der Hand, dass neugeborene Menschen, Kinder, die geboren werden, Milch brauchen. Das ist völlig natürlich für uns, das kennen wir und verstehen wir. Und später, wenn sie zu Kleinkindern heranwachsen, brauchen sie festere Speise, die brauchen eine abwechslungsreichere Ernährung, damit sie weiterhin gesund wachsen können. Es ist ein natürlicher Prozess, der stattfindet, was wir alle eigentlich sehr gut verstehen. Und im geistlichen Leben ist das eigentlich genauso. Am Anfang des Glaubens erkennen wir, dass wir Gott brauchen, dass wir schuldig sind, dass wir von Gott getrennt sind. Wir erfahren im Glauben an Jesus seine Liebe und Vergebung. Und später kommen dann neue Themen, weitere Themen hinzu, die uns Gottes Wesen erklären, die uns seinen Plan immer mehr verstehen lassen. Es folgen Themen dann, die unser ganzes Leben umfassen. Und manchmal müssen wir da hart dran arbeiten. Und es gibt Themen, die uns auf das ewige Leben vorbereiten, die uns erklären, wie es dort aussehen kann und uns hier viel Mut machen. Ich möchte hier festhalten, was Paulus auch tut, nämlich, dass wir erkennen sollen, dass Menschen im Glauben wachsen sollen und dass es unterschiedliche Stadien im Leben eines Christen gibt. Jemand, der neu zum Glauben gekommen ist, versteht Thema Erwählung, Vorherbestimmung, tausendjähriges Reich nicht. Selbst geistlich reife Menschen können das noch nichtmals in den vollen Zügen. Deshalb ist es für unseren Umgang miteinander echt wichtig zu verstehen, dass wir einander voranbringen sollen und füreinander Verantwortung übernehmen. Dass Christen, die weiter im Glauben sind, diejenigen begleiten und fördern sollen, die noch relativ am Anfang stehen. Wir sollen nämlich einander Vorbilder sein und voneinander und miteinander lernen. Ich erinnere da an das Bild mit diesen zwei Menschen, die da sitzen. Solche Haltung, wie auf dem Bild, ist total weltlich und wir sollen dieses Denken und Handeln ablegen, weil es zu dieser Welt gehört. Diese Art, diese alte Art des Menschen darf und soll uns nicht mehr beherrschen, denn das ist die sündige Natur in uns, gegen die wir immer kämpfen müssen. Gegen Stolz, Eigenehre, Selbstdarstellung, Prahlerei sind nur ein paar Stichpunkte, die auch im Korintherbrief zu finden sind. Solche Menschen wollen ganz oft nur im Mittelpunkt stehen, wichtig sein, ihre Aufmerksamkeit bekommen, so tun als ob. Und sie haben ganz, ganz falsche Selbsteinstellungen, die Paulus hier radikal anspricht. Und eigentlich ist das ziemlich kindliches Verhalten. Wenn Jesus uns vergeben hat und wir diese sündige Natur ablegen bei ihm, sollen wir eine neue Natur annehmen, eine neue Art des Jüngers. Wir sollen nämlich anders denken und anders handeln. Und damit komme ich zu meinem zweiten Gedanken, die neue Art des Jüngers. Jesus spricht in Matthäus 20, Verse 25 und 28 folgende Sätze. Matthäus 20, 25 bis 28. Ihr wisst, dass die Herrscher über die Völker sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil, wer unter euch groß sein will, soll dem anderen dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus beschreibt hier eine ganz andere Art von Mensch. Er beschreibt die Gottesart. Er beschreibt die Art eines Jüngers, wie Jesus gelebt hat. Sie haben eine andere Gesinnung, solche Menschen, und haben auch ganz andere Motive und handeln in ihrem Leben auch ganz anders. Und Jesus nennt sich selbst hier als Vorbild für diese Haltung. Und wenn wir seine Jünger sind, wenn wir sagen, wir folgen ihm nach, dann kann es nur das bedeuten, dass wir so sind wie er oder so sein wollen und daran arbeiten. Als geistliche Menschen brauchen wir uns nicht mehr nach Ansehen, Ruhm oder Erfolg auszustrecken, denn das sind weltliche Dinge. Als geistliche Menschen stehen wir im Dienst unseres Herrn und sind seine Mitarbeiter. Wir sind nicht mehr von Menschen abhängig, sondern von Gott allein. Und wir bauen sein Reich, jeder Einzelne von uns. Ein Diener steht nicht über einem anderen und hat ihm irgendwas vorzuschreiben. Er dient, er hört zu. Und Paulus spricht in den Korinthern hier wirklich Klartext. Wer ist denn Apollos? Wer ist denn Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Wie beispielhaft Paulus hier seine Demut vorlebt. Er nennt sogar zuerst Apollos und dann sich. Er hätte als Gemeindegründer allen Recht zu sagen, ich habe das gemacht. Ich bin euer geistlicher Vater, denn ich habe viel gerissen in meinem Leben. Aber das tut er nicht, weil es ihm nicht wichtig ist, dass es um ihn geht. Es geht um Gott und dass die Gläubigen erkennen sollen, er ist derjenige, auf den es ankommt. Er macht ziemlich deutlich an dieser Stelle, dass er sich und Apollos und all die anderen Mitarbeiter auf dieselbe Stufe stellt. Deswegen habe ich vorhin diese Bemerkung gemacht, dass wir vor Gott alle gleich sind. Jeder ist zwar mit unterschiedlichen Gaben und Fähigkeiten ausgestattet und bekommt eine andere Aufgabe und Platzanweisung vom Herrn, aber jeder soll das tun, was er bekommen hat und was Gott die Ehre macht und der Gemeinde nützt. Wie sehr brauchen wir dieses Denken und diese Haltung heutzutage? Und ich kenne das, als Pastor unterwegs zu sein. Und als Pastor wirst du heutzutage mit vielen, vielen anderen verglichen. Wer ist besser? Wer predigt das Wort? Wer zieht die Masse an? Wem jubeln die Menschen zu? Bei wem kommen Tausende zum Glauben und halten ihre Hände hoch? Viele Vergleiche ziehen wir heran, um nur das Menschliche zu bewerten. Doch wenn wir ehrlich sind und die Dinge mal ehrlich vergleichen, auf wen kommt es an? Wer ist wichtig? Ich, der heute hier predigt, Matthias, der jetzt euer neuer Pastor ist, Arno, der die Leitung macht, Jan, hinten an der Technik, die Damen, die heute Morgen schon Kaffee vorbereitet haben, oder Menschen, die hier sauber machen. Wer ist wichtig? Auf wen kommt es an? Auf niemanden. Denn dieses Denken sollen wir in der Gemeinde eigentlich nicht vorfinden. Paulus sagt, dieses Denken sollen wir als geistliche Menschen ablegen. Jeder Einzelne ist von Gott zwar begabt und berufen und in den Dienst gestellt, aber sie sind Diener. Wir stehen im Dienst des Herrn. Wir sind gemeinsam mit ihm unterwegs und dienen ihm und einander. Es kommt eigentlich auf niemanden an. Jetzt könnte man aber denken, gut, lehne ich mich zurück, Beine hoch, die läuft schon. Nein, das ist auch nicht das, was Paulus sagt. Paulus sagt auch, dass jeder zwar, auf niemanden kommt es an, aber dass jeder wichtig ist. Jeder ist gefragt. Jeder wird gebraucht. Jeder soll dazugehören zu der Familie, zu der Gott uns hinzustellt und hinzufügt. Und er will, dass Gott sich, dass jeder Einzelne sich in seiner Gemeinde einbringt. Denn als Christen wachsen wir nicht nur, sondern wir bringen uns auch ein. Wir sind nicht passive Nachfolger. Ich habe noch jemanden sitzen gesehen, der jemanden nachfolgt. Das geht für mich nicht. Also wenn jemand jemanden nachfolgt, dann geht er ihm hinterher. Es ist logisch. Also wenn ich Jesus nachfolge, dann bin ich aktiv. Dann gehe ich ihm hinterher. Und das Tolle ist, er ist vorausgegangen. Und er kennt den Weg und leitet uns. Weil das, wie das genau funktioniert, erklärt Paulus dann später in Kapiteln 12, 13, 14, wo er über die Gaben und Fähigkeiten spricht, die Gottes Geist schenkt. Und da sagt er aber auch, es geht nicht um das Können. Es geht um die Liebe, die das alles zusammenhält, weil Gott es wirkt. Denn Wachstum geschieht, wenn wir uns auch wirklich von Gott in diesen Dienst stellen und uns auch gebrauchen lassen. Durch unseren gemeinsamen Dienst bilden wir eine Einheit. Und das ist die neue Art des Jüngers, von der Jesus im Matthäusevangelium, aber auch Paulus heute Morgen spricht. Wir sind von ihm abhängig. Auf ihn allein kommt es an. Manchmal ist das auch schwer, das gebe ich zu. Es kostet uns echt Mühe und Kraft, manchmal auch Geld. Und der heutige Text verspricht uns etwas Tolles. Gott wird es belohnen. Und damit komme ich zu meinem letzten und dritten Gedanken, zu Gottes Art. Paulus schreibt ab Vers 8, und was ist mit dem, der pflanzt? Was ist mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn ihrem persönlichen Einsatz entsprechend. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Paulus verwendet hier auch ein uns bekanntes Bild. Wir wohnen auf dem Land, ihr seid auch hier gar nicht so weit vom Land weg. Man kann sich zumindest das Bild von einem Ackerfeld ziemlich gut vorstellen. Ich persönlich bin auch auf dem Dorf groß geworden. Bei uns war es so, dass wir Selbstversorger waren. Wir mussten unser Feld bestellen. Das werden wahrscheinlich die einen oder anderen ja auch noch kennen. Bereits im Herbst musste man nach der Ernte das Feld vorbereiten. Es musste Dünger auch ausgestreut werden, damit sich das über Winter und den Schnee in die Erde tief hineingehen kann. Im Frühjahr wurde dann gepflügt und die Saat ausgesät. Und wir hatten sehr viele unterschiedliche Beete angelegt gehabt mit unterschiedlichen Obst- und Gemüsearten. Und wenn man dann so reflektiert, warum man das macht, dann macht man sich das, damit man im Sommer, im Herbst und Winter und Frühjahr auch noch was zu essen hat. Man war davon abhängig. Aber wir haben investiert und wir haben es auch genossen. Das war der Lohn für unsere Arbeit, auch wenn es echt hart war. Und genau hier mit diesem Beispiel setzt Paulus auch an, um unser Einsatz und das zu beschreiben, was wir auch mit Gottes Ackerfeld verstehen können. War es eigentlich unser Verdienst, dass wir so viel Ernte hatten und genug zu essen? Wem gehört der Dank? Der es vorbereitet hat, der es gepflügt hat, der die Saat ausgesetzt hat oder der nachher begossen hat oder auch geerntet und eingelegt? Wer ist wichtig? Wir merken, das kreist sich immer wieder um denselben Gedanken. Doch Paulus sagt, der Dank gehört eigentlich dem, der alles schenkt, der Wachstum schenkt. Man kann als Hobbygärtner, und das bin ich heutzutage, ein bisschen jedenfalls, kann man eine Saat in die Erde setzen und du kannst machen und tun, was du willst. Da passiert nichts. Ich kann diesen Samen nicht zwingen zu wachsen. Ich kann es gießen und ich kann es an die tollste Stelle stellen, wo es keimen kann. Aber es kann immer noch nichts passieren. Es kommt auf mich nicht an. Aber ich kann dafür etwas tun. Es geht Hand in Hand, dass wir etwas tun und dass Gott etwas tut. Aber es ist allein Gottes Werk, dass etwas entsteht und wir daran Anteil haben dürfen. Und Paulus sagt hier, egal wie unterschiedlich unsere Gaben und Fähigkeiten sind, egal ob derjenige predigt oder hier sauber macht, es dient alles demselben Ziel. Es dient alles demselben Ziel. Doch auf Gott allein kommt es an. Ohne ihn wäre das alles vergeblich, was wir tun. Es wäre alles nur menschlich und egoistisch. Wir werden dann vielen anderen Vereinen gleich. Doch wir sind kein Verein, wir sind Gemeinde Gottes. Er ist derjenige, der uns zusammenhält, der redet, der wirkt, der große Ziele mit uns vorhat. Und er sieht unseren Einsatz. Das ist das Tolle heute Morgen in der Botschaft. Er sieht unser Herz und unsere Hingabe. Auch wenn das vielleicht niemand anders sieht, sieht er dich und er wird es belohnen. Ihm ist es nicht egal, dass du dich einfach abmühst für ihn. Er wird es belohnen, glaub es mir, und das wird der beste Lohn sein, den du bekommen kannst. Ich freue mich darauf schon. Und das Tolle ist, das bekommen wir nicht irgendwann erst im Himmel. Das ist das Beste, was uns passieren kann. Aber wir dürfen auch jetzt schon Anteil an diesem Gottes wunderbaren Werk haben. Das ist das Tollste, was wir haben. Wir haben Geschenke, wir haben Segen Gottes, wir haben das in den Liedern, in Gebeten gehört, wie toll es uns eigentlich geht. Manchmal vergessen wir es nur, wem wir das eigentlich zu verdanken haben. Wir haben hier auf der Erde schon einen kleinen Vorgeschmack auf das, was im Himmel auf uns wartet. Und wir dürfen deshalb auch einander loben und danken und für unseren Einsatz schätzen. Doch das darf nicht zu Stolz, Eigenehre oder falscher Demut führen. Wir dürfen erkennen, dass jeder wichtig ist, dass jeder gebraucht wird, aber wir von niemandem abhängig sind, außer von Gott allein. Um ihn geht es. Das ist das Wichtigste. Und wie man so im Volksmund sagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Und es ist Gottes Art, sich mitzuteilen, zu wirken und zu beschenken, für Wachstum zu sorgen und uns zu segnen. Das ist sein Part, und er tut das mit voller Hingabe, so wie wir es auch tun können. Er begabt uns. Er gibt uns viele Fähigkeiten, damit wir ihm und einander dienen können. Er gibt uns unsere Platzanweisung. Er sorgt, dass wir wirklich wachsen im Glauben, dass wir vorankommen. Und am Ende wird die Ernte unseren Lohn bekommen. Ich bin fasziniert, mit welcher Selbstverständlichkeit und zugleich so einer Demut Paulus das hier schreibt, diesen Abschnitt auch beendet. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid sein Bauwerk. Wir sind Gottes Ackerfeld und Gottes Bauwerk. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mir das vorstelle, dass ich mit Gott am Arbeiten bin, dann erfüllt mich das mit größter Ehre und Stolz, nicht menschlicher Stolz. Und dass Gott uns annimmt und uns daran teilhaben lässt, an seinem Werk. Wie genial ist das denn? Er will mit uns zu seinem Ziel kommen. Denn sein Ziel ist es, dass er geehrt wird und dass wir Jesus ähnlicher werden. Wir wollen also heute Morgen festhalten, dass wir im Glauben wachsen sollen, dass wir unsere alte menschliche und sündige Natur ablegen sollen mit allen den weltlichen Maßstäben und Prinzipien. Und stattdessen sollen wir die neue Art des Jüngers, des Nachfolgers Jesus annehmen, dass wir geistlich vorankommen, dass wir füreinander Verantwortung übernehmen und einander Vorbilder sind. Denn wir sind alle Diener, wir dienen alle unserem Herrn. Das soll unsere Haltung sein. So unterschiedlich auch unsere Dienste sind, schenkt Gott allein das Wachstum und den Segen. Und er wird unseren Einsatz belohnen, ob das im Himmel ist oder schon hier auf der Erde. Er allein ist derjenige, der segnet, der uns belohnt, der Wachstum schenkt und alles zusammenhält. Es geht um ihn allein. Und er gibt uns dazu die besten Mittel, den Heiligen Geist und sein Wort. Ich hoffe, ihr könnt noch. Ein sehr herausforderndes Thema heute Morgen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. Und ich möchte zum Abschluss ein paar Gedanken weitergeben zum Reflektieren, zum richtigen Selbsteinschätzung sozusagen, dass wir das üben, dass wir uns prüfen, dass wir das lernen als Christen, selber zu denken, selber zu reflektieren und nicht nur uns von anderen etwas sagen zu lassen, in dem Sinne, tu dies, tu das, sondern dass du selber weißt, was hat Gott gerade mir gesagt, was ist in meinem Leben dran. Deshalb prüfe dich selbst, wo du im Glauben stehst. Wo hast du angefangen? Wo stehst du heute? Bist du geistlich gewachsen? Bist du vorangekommen in deinem Leben, in deinem geistlichen Leben? Und wie zeigt sich das ganz praktisch in deinem Alltag? Wünschst du dir überhaupt Wachstum? Oder denkst du, boah, ich habe schon viel gelernt, das reicht. Ich habe ein paar Freifahrtscheine im Himmel, das reicht schon sozusagen. Ich glaube, wir dürfen alle noch viel lernen. Ob wir 2 Jahre alt sind oder 99 oder 110, spielt keine Rolle. In welchen Bereichen deines Lebens wünschst du dir Wachstum? Auch ganz konkret. Wo möchtest du eine Veränderung? Wo willst du sie? Wo brauchst du sie? Und wer kann dir dabei helfen? Schau dich mal in deiner Gemeinde um. Habe mal den anderen im Blick und sag, oh, ich glaube, der kann das. Von ihm möchte ich lernen. Und sprich ihn darauf an. Fordere ihn heraus, dass er dir das beibringt, was er gelernt hat. Das ist das, was Gott sich wünscht. Dass wir einander ermutigen, dass wir einander helfen und begleiten. Das ist Jüngerschaft. Das ist Konzept Jesu, wenn wir ihm nachfolgen wollen. Und frage dich ganz ehrlich, bist du ein Diener Jesu? Dienst du Gott und dienst du dieser Gemeinde hier in Gummersbach mit deiner Gabe? was Gott dir aufs Herz gelegt hat, in deine Hände, in deine Füße, in deinen Mund, das, was Gott dir gibt, setzt du das ein? Oder bist du nur hier, hörst zu und gehst wieder? Paulus kritisiert dieses Denken sehr hart, dass es nicht Gemeinde ist. Denn als Jünger Jesu sind wir nicht passiv, sondern aktiv. Und deshalb prüfe auch deine Sicht der Gemeinde gegenüber. Ihr habt in der Gemeinde in den letzten Jahren echt schwierige Prozesse gehabt. Aber lass dich für diese Gemeinde wirklich neu begeistern. Lass dir neuen Mut, neue Freude schenken und dich hier einzubringen, damit Gott hier wirklich im Mittelpunkt bleibt, weil es auf ihn allein ankommt. Kein Selbstruhm, keine Eigenehre, kein menschlicher Erfolg soll hier im Mittelpunkt stehen, sondern um Gott allein. Und zum Schluss möchte ich dir Mut machen, dass du dankbar bist für die Menschen, die sich hier wirklich in deiner Gemeinde einsetzen, die dir dienen, die dir Gutes tun, damit du geistlich vorankommst. Danke ihnen dafür, ermutige sie und korrigiere sie, wo du denkst, das ist vielleicht nicht richtig oder nicht angebracht, was er da tut. In Liebe und Weisheit, im Gespräch miteinander. Und Gott wird uns belohnen. Und ich wünsche uns, dass wir in unserem geistlichen Leben wachsen, dass wir Gott mit unserem Leben verherrlichen und wir diesen Wachstum auch erleben, um Gott damit auch die Ehre zu geben. Denn wer glaubt, der wächst. Amen. Ich bete nun mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, für diesen Text heute Morgen, der so anspruchsvoll und doch so wahr ist, weil dein Wort wahr ist. Und wir danken dir für das, was Paulus den Gemeinden in Korinth beigebracht hat und dass wir davon heute noch so viel lernen dürfen. Wir danken dir für deinen Geist, der uns in deine Wahrheit führt, der uns leitet, der mit uns arbeiten möchte. Und wir wollen uns nach dir ausstrecken, wir wollen uns nach dir ausrichten und diese Wahrheit nicht nur hören, sondern sie auch glauben und leben. Und wir bitten dich, dass du uns veränderst, dass du uns Wachstum schenkst in unserem Glauben, dass wir offen dafür sind, dass wir vorankommen, dass wir unseren Blick nach vorne richten und dass wir bereit sind, auch füreinander Verantwortung zu übernehmen, einander zu ermutigen, zu begleiten, zu korrigieren, um die alte Art, die sündige Art abzulegen und in der Gewissheit deines Sieges zu leben, dir nachzufolgen, aktiv zu bleiben. Und danke, dass du unsere Hingabe belohnen wirst, dass wir uns auf die Ewigkeit bei dir freuen dürfen. Vor dir ist nichts vergeblich und dafür danke ich dir, Herr, dass du all das siehst, was wir investieren und dass es dir wert ist. Und uns soll es auch wert sein, dass wir alles für dich geben. Bitte segne uns und schenke uns Wachstum, damit die Menschen an den Früchten, die du in uns bewirkst, dich erkennen. Danke für deine Liebe und Gnade. Und für den Wachstum, den du uns schenken möchtest. Amen.